Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 25. August. Heute mit diesen Themen: Spitze des Eisbergs oder Einzelfall?
Nach 2 Wochen wurde ich eigentlich schon alleine gelassen mit 2 bis 3 Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren und musste den ganzen Alltag mit ihnen bewältigen, also von morgens aufwecken bis duschen und ins Bett bringen und alles alleine, ohne mir zu sagen, eigentlich, wie es richtig funktioniert. Ich habe auch sehr viel gearbeitet. Ich musste teilweise 8 bis 10 Tage hintereinander arbeiten, ohne einen Tag Pause.
Ehemalige Angestellte eines Kinder- und Jugendheims in Biel bringen Missstände an die Öffentlichkeit. Und dann, was bedeutet Trockenheit für die Stromversorgung in einem Land, das vor allem für seine Staudämme bekannt ist?
Das ist wie eine Pensionskassekonto, irgendwann hast das Maximum und dann wird angezapft Jahr für Jahr. Und die Gletscher, die hatten ihr Maximum und es wird jetzt seit Jahrzehnten dieses Wasser angezapft. Aber das Kapital ist langsam, aber sicher zum Großteil wegerodiert.
So der Hydrologe Massimiliano Zappa. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages und blicken ins Ausland nach Südwestasien, genauer in die iranische Hauptstadt Teheran. Ursi Grimm mit den Hintergründen.
Der pakistanische Innenminister erklärt, bei den Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten seien erhebliche Fortschritte bei der Wiederherstellung einer früheren Absichtserklärung zwischen Washington und Teheran erzielt worden. Darüber berichtet Al Jazeera. Zuvor hat der US-Finanzminister Scott Bessent bekannt gegeben, dass Washington neue Sanktionen gegen Teheran verhängt habe, um jegliche finanzielle Unterstützung für das Regime einzustellen, und hat hinzugefügt, dass Präsident Donald Trump die Verbündeten der USA dazu auffordere, die Maßnahmen zu unterstützen.
Wir bleiben in der Region und schauen nach Syrien.
Syriens Präsident dankt der Nation, nachdem die USA das Land von der US-Liste der Terrorstaaten gestrichen hat. Es berichtet Al Jazeera. Präsident Ahmed al-Sharaa sagte, Syrien schüttele eine dunkle Last ab, nachdem die USA das Land von der Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen, gestrichen hätten. Syrien stand seit 1979 auf dieser Liste und die Streichung öffnet dem Land den Weg für ausländische Investoren.
Nach Südsudan. Bewaffnete haben 2 Blauhelmsoldaten aus Äthiopien bei einem Angriff auf eine Patrouille getötet.
Die UNO-Mission UNMISS teilte mit, 7 weitere Personen seien verletzt worden. Die Patrouille sei auf dem Weg in eine abgelegene Region von Bewaffneten angegriffen worden. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die UNO entsandte nach eigenen Angaben eine schnelle Eingreiftruppe, um das Gebiet zu sichern. UNMISS-Chefin Anita Kikigebo forderte die Behörden auf, den Vorfall rasch zu untersuchen. Im Südsudan hat sich die Sicherheitslage verschlechtert, seit die Kämpfe zwischen Anhängern von Präsident Kiir und Unterstützern seines Rivalen Machar im vergangenen Jahr wieder aufgeflammt sind. Machar war zuvor vom Amt des Vizepräsidenten enthoben und unter Hausarrest gestellt worden.
Nach der Festsetzung des deutschen Seenotrettungsschiffes Sea-Watch 5 am vergangenen Wochenende in Neapel entfacht nun hitzige Debatten in der deutschen Politik und beschäftigt auch italienische Gerichte.
Vertreter von CDU, CSU und AfD werfen den Organisationen seit Jahren vor, durch ihre Präsenz einen Anreiz für gefährliche Überfahrten zu schaffen und zur Arbeit von Schleusernetzwerken beizutragen. Die AfD spricht gar von, Zitat, NGO-Schleppern, Zitat Ende. Darüber berichtet Euronews. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Oktober 2022 verschärfte Italien die Regeln für private Rettungsschiffe mehrfach. Diese müssen seither nach jedem Einsatz sofort einen Hafen anlaufen, auch wenn noch Kapazität für weitere Rettungen bestünde. Seit 2024 können auch SchiffseignerInnen sowie BetreiberInnen haftbar gemacht werden, wenn dasselbe Schiff innerhalb von 5 Jahren erneut auffällig wird. Nicht mehr nur der oder die Kapitänin. Italienische Behörden haben das deutsche Schiff Sea-Watch 5 für 45 Tage festgesetzt und gegen die Organisation eine Geldstrafe von 7.500 Euro verhängt. Die Sea-Watch 5 hatte am 13. August 6 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet und dabei nach eigenen Angaben Kontakt mit einem bewaffneten, nicht identifizierbaren Boot sowie 8 Todesfälle dokumentiert. Rechtsgrundlage der Festsetzung sei ein Verstoß gegen die Pflicht, die libysche Küstenwache über die Rettungsaktion zu informieren. Sea-Watch beabsichtigt, einen Einspruch gegen die Festsetzung einzulegen. Nach Angaben von Sea-Watch hat Italien seit 2023 Rettungsschiffe 44 Mal festgesetzt, insgesamt für mehr als 960 Tage.
In die Schweiz. Der Kanton Bern will das Vetorecht der Gemeinden bei Wind- und Solaranlagen kippen.
Im Energiegesetz heißt es zu Solar- und Windenergieanlagen von nationalem Interesse, dass die Zustimmung der Standortgemeinde erforderlich ist, soweit das kantonale Recht nichts anderes bestimme. Doch im Entwurf für den Beschleunigungserlass der Direktion für Inneres und Justiz von Regierungsrätin Aline Trede steht nun explizit, die Zustimmung der Standortgemeinde ist nicht erforderlich. Der Regierungsrat will die Interessen der Standortgemeinde und der übrigen betroffenen Gemeinden dennoch berücksichtigen, aber nur soweit sie das Vorhaben nicht zu fest einschränken. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Kritik kommt bereits aus verschiedenen Berner Gemeinden. So sagt Adrian Müller, der Gemeindepräsident von Kirchlindach, er halte den Entwurf für gesetzeswidrig. In Kirchlindach ist ein Windpark geplant, die Gemeinde sei jedoch nicht ans Konsultationsverfahren eingeladen worden. Auch in anderen Gemeinden dürften Bedenken aufkommen. BefürworterInnen beklagen die paradoxe Situation. Die Schweizer Stimmbevölkerung befürwortete die Energiewende an der Urne, doch Bauprojekte scheiterten oft am Widerstand der Standortgemeinden.
Die Städte Biel und Bern sowie der Verein Maximum verzichten auf eine Teilnahme an der Ausschreibung des Kantons Bern für die Arbeitsintegration ab 2028.
Das teilen die Städte heute mit. Sie kritisieren, dass der Auftrag unter den vorgesehenen finanziellen Bedingungen nicht kostendeckend betrieben werden könne. Zudem befürchten sie, dass sie im neuen Modell Integrationsplätze für Menschen mit geringen Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt wegfallen. Heute führen die 3 Organisationen jährlich Integrationsmaßnahmen für rund 2.500 Personen durch. Sie fordern den Kanton deshalb auf, das neue Modell zu überprüfen und gemeinsam mit den Gemeinden nach einer tragfähigen Lösung zu suchen.
Sogenannte polizeifeindliche Graffitis wie ACAB sollen schneller entfernt werden.
Das will der Berner Polizeiverband von den Berner Gemeinden, schreibt die Tageszeitung Der Bund. Dass dieser weit verbreitete Slogan monatelang an öffentlichen Orten sichtbar bleibt, störe den Polizeiverband Bern. Der Verband verschickte die Aufforderung an die über 300 Gemeinden. Darin fordert die Personalvertretung der Berner PolizistInnen die kommunalen Behörden auf, aktiver gegen diese Graffiti-Slogans vorzugehen. Viele Gemeindeangestellte würden die Bedeutung solcher Kürzer schlicht nicht erkennen, so der Bund. In der Stadt Bern beispielsweise würde das Reinigungspersonal auf bestimmten und problematischen Slogans geschult.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum lokalen Wetterbericht. Morgen Mittwoch wird es sonnig und warm bei bis zu 28 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Freitag trat die Gewerkschaft V mit ehemaligen Angestellten des Bieler Kinder- und Jugendheims Ferme du Soleil an die Öffentlichkeit und stellt Forderungen an den Stiftungsrat sowie an die Politik. Denn Es sind schwere Vorwürfe, welche die ehemaligen Angestellten gegen die Leitung erheben. 12-stündige Arbeitstage, Burnouts beim Personal und Lieblosigkeit sowie fragwürdige Erziehungsmethoden gegenüber den dort platzierten Kindern.
Ich habe mit 17 Jahren angefangen, bei der Firma zu arbeiten. Ich kam von der Fachmittelschule und wollte ein zweijähriges Praktikum dort machen. Und nach 2 Wochen wurde ich eigentlich schon alleine gelassen mit 2 bis 3 Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren und musste den ganzen Alltag mit ihnen bewältigen. Also von morgens aufwecken bis duschen und ins Bett bringen und alles alleine, ohne mir zu sagen eigentlich, wie es richtig funktioniert. Ich habe auch sehr viel gearbeitet. Ich musste teilweise 8 bis 10 Tage hintereinander arbeiten, ohne einen Tag Pause. Und in diesen 10 Tagen waren auch meistens 2 Tage dabei, in denen ich 12 Stunden arbeiten musste, ohne Pause.
Das sagt eine der ehemaligen Angestellten des Kinder- und Jugendheims Ferme du Soleil. Hier im Beitrag nennen wir sie Dominique. Sie ist eine von 6 Personen, die ihre Erfahrungen in der Institution zusammen mit der Basisgewerkschaft V an die Öffentlichkeit trägt. Die Ferme du Soleil gehört zur Stiftung ABOA. Zu Dominiques Arbeitszeiten sagt der Geschäftsführer der Stiftung, David von Steiger:
Das kann so höchstens im Einzelfall stattgefunden haben, beispielsweise während der Ferien, wenn die meisten Kinder aus dem Haus waren oder allenfalls am Wochenende.
Neben Dominique spricht auch Prün über ihre Erfahrungen. Auch ihr Name ist geändert. Sie erzählt von Bloßstellungen, von Herabwürdigungen und wie man ihr gesagt hat, sie sei unprofessionell, weil sie ein trauriges Kind trösten wollte.
Nachdem das Kind die Großeltern Tschüss gesagt hat, es weint und es ist schwierig, dann haben sie mir gesagt, hey, sie will dich nur manipulieren und du bist zu schwach und du solltest deine... Sie haben das immer gesagt, il faut remettre en question ta pratique professionnelle, als ich das Problem sei. Und das haben sie auch gerne dann vor dem ganzen Team gesagt und dann auch hinter meinem Rücken auch gerne nochmal.
Die Heimleitung habe die Betreuenden oft ermahnt, sich nicht vom Verhalten der Kinder manipulieren zu lassen. Stattdessen sollte man sie und ihre Gefühle ignorieren, selbst wenn ein Kind unablässig seinen Kopf auf den Boden schlägt. Prün versuchte, mit Mitarbeitenden, denen sie vertraute, zu sprechen. Doch viele hätten Angst gehabt, die Co-Leitung des Heims zu kritisieren. Viele erleiden Burnouts oder kündigen. Prün fühlt sich alleine und machtlos. Auch sie kündigt.
Ein bisschen per Zufall habe ich auf eine Telegram-Gruppe von einem Event gelesen, von der V, ich kannte das damals nicht. Sie hatten so Sozi-Café genannt, wo einfach in der ganzen deutschen Schweiz die Gelegenheit zum Gespräch über soziale Arbeit gab. Und da bin ich einfach nach Thun gefahren, habe mit Leuten dort gequatscht und gesagt, dass ich mich unwohl damit. Und sie haben gesagt, du solltest jetzt die V im Bild kontaktieren, weil sie können dich da unterstützen, damit ein Kontakt aufgenommen wird mit der Leitung oder mit dem Stiftungsrat oder so.
Die V nahm im Mai 25 Gespräche mit dem Stiftungsrat auf. Matthias Stalder ist Koordinator der V Biel und schildert dies wie folgt.
Es gab 2 Sitzungen mit 2 VertreterInnen vom Stiftungsrat.
Doch im November erklärte der Stiftungsrat die Gespräche für beendet.
Wir wurden freundlich verdankt, dass wir ihnen das Personalreglement überarbeitet haben, Vorschläge gemacht haben und sie auf die Missstände aufmerksam gemacht haben. Aber wurde deutlich gesagt, dass da wir ja auch keine Mitglieder mehr in der Ferme du Soleil haben, zu dem Zeitpunkt, dass weitere Interventionen von unserer Seite nicht erwünscht sind.
Daraufhin setzte der Stiftungsrat 2 externe MediatorInnen ein.
Es gab Gespräche mit den Angestellten, es gab eine mündliche Zusammenfassung dieser Treffen, es gibt keinen schriftlichen Rapport. Deshalb deuten wir eigentlich diese Intervention von den MediatorInnen eigentlich als wenig zufriedenstellend, so, weil die Missstände gingen weiter.
Und so beschloss die V nun, die Vorwürfe an die Öffentlichkeit zu tragen, um den Druck zu erhöhen. Denn erst vergangene Woche hätten weitere Angestellte die Beratung der V in Anspruch genommen und eine weitere Person ließ sich wegen eines Burnouts krankschreiben. Für die Stiftung ABOA jedoch kommt der Gang an die Öffentlichkeit zur Unzeit.
Die Stiftung ABOA hat die angesprochenen Themenbereiche analysiert und seit Sommer 2025 konkrete Maßnahmen eingeleitet. Diese Maßnahmen werden schrittweise und zum Teil unter Einbezug externer Fachpersonen umgesetzt. Veränderungen im Arbeitsalltag und in der Zusammenarbeit wurden bereits angestoßen.
Am Mittwoch führte das kantonale Jugendamt eine Inspektion durch. Für Steiger kein Grund zur Sorge.
Das kantonale Jugendamt als Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde hat von den geäußerten Vorwürfen Kenntnis. Die Stiftung ABOA wird mit dem kantonalen Jugendamt in aller Offenheit und Transparenz zusammenarbeiten. Das Wohl der betreuten Kinder und Jugendlichen war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
Seitens der V ist man sich jedoch sicher, dass bei der Ferme du Soleil vieles im Argen liegt.
Der Co-Direktor hat die Institution verlassen. Ein neuer Direktor wurde eingestellt. Ich glaube, das können wir durchaus als Zeichen deuten, dass Ihnen die Sache unangenehm ist, dass die Vorwürfe von uns stichhaltig sind. Wir haben gerade diese Woche wieder eine Beratung mit einer aktuellen Angestellten durchgeführt. Wir stellen immer noch Verfehlungen fest. Und wenn wir jetzt hören, dass wieder zwei 16-Jährige angestellt wurden, zu denselben Bedingungen, mit dem gleichen Lohn von 900 Franken, dann hat sich nicht wirklich etwas geändert.
Deshalb hält sie an ihren Forderungen fest.
Einerseits möchten wir eine partizipative Leitung der Ferme du Soleil. Wir wissen, dass einige der ehemaligen Angestellten eigentlich gerne in die Ferme zurückkehren würden, dort wieder arbeiten möchten mit den Kindern und Jugendlichen, die ihnen ans Herz gewachsen sind. Andererseits möchten wir eine transparente Aufarbeitung der Geschehnisse. Dann braucht es klare Regeln bezüglich Arbeitszeiten, Pflichtenhefte, es braucht ein pädagogisches Konzept, das ist schlichtweg nicht vorhanden.
Die Basisgewerkschaft richtet auch Forderungen an den Kanton Bern als Auftraggeber von Kinder- und Jugendheimen.
Es braucht bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Dort haben wir die Forderung nach einem GAV, im Kanton Neuchâtel existiert ein solcher. Ja, dann braucht es eine Transparenz bezüglich, wie viele Angestellte es braucht für wie viele Kinder und Jugendliche zur Betreuung. Dann braucht es eine Transparenz über die Resultate der jeweiligen Kontrolle des Jugendamtes und auch eine Kontrolle der Kompetenzen der leitenden Personen in solchen Institutionen, weil gerade da haben wir Zweifel bei der Ferme du Soleil.
Ob die Vorkommnisse auf der Ferme du Soleil den Tatsachen entsprechen und ob es Einzelfälle sind oder strukturelle Probleme in Kinder- und Jugendheimen im Kanton Bern, dies alles dürfte nun ans Tageslicht kommen.
Das war ein Beitrag von Ursi Grimm. Ursi, du warst ja am Freitag an der Pressekonferenz der V. Hat sich seither in der Sache bereits etwas getan?
Ja, durch die Veröffentlichung in den Medien haben sich beispielsweise weitere Betroffene gemeldet. Ich habe zunächst in der Samstagausgabe des Bieler Tagblatts darüber berichtet und seither habe ich viele Hinweise auf Missstände auch in anderen Institutionen erhalten.
Von wem hast du denn diese Hinweise erhalten?
Zum einen von Angehörigen von platzierten Kindern, zum anderen von ehemaligen Angestellten. Es scheint tatsächlich kein Einzelfall zu sein. Deshalb hat Großrätin Christa Ammann am Sonntagabend eine Anfrage an die Kantonsregierung eingereicht. Sie erklärt Folgendes.
Fremdplatzierungen sind staatliche Eingriffe, die aber teilweise ja notwendig sind, eben um das Kindeswohl zu gewährleisten. Aber entsprechend geht eben eine große Verantwortung an den Staat. Und deshalb muss eben irgendwie auch sichergestellt werden, dass sowohl die Kinder und Jugendlichen selber wie auch Mitarbeitende in einem Rahmen zu Wort kommen, wo sie auch mögliche Missstände ansprechen können oder Bedenken und Unzufriedenheiten.
Es geht also darum, dass Missstände gemeldet werden können. Weshalb ist das denn so schwierig?
Was ich aus bisherigen Gesprächen heraushören konnte, ist, dass Angestellte einerseits Angst haben, ihren Job zu verlieren. Denn gerade im Praktikum wäre dann vielleicht auch die Ausbildung gefährdet. Andererseits gibt es auch eine Loyalität gegenüber den Kindern. Man will sie nicht im Stich lassen. Angehörige hingegen haben Angst, dass die Kinder darunter leiden, wenn man sich beim kantonalen Jugendamt beschwert.
Das heißt also, dass es möglich sein sollte, eine Meldung komplett anonym zu machen.
Genau. Zudem muss eine Meldestelle möglichst niederschwellig sein. Und Christa Ammann setzt sich auch für einen weiteren Aspekt ein.
Was wie irgendwie fehlt, ist auch die Meldemöglichkeit eben von schlechten Arbeitsbedingungen. Oder ich würde das nicht erkennen, wenn ich die Webseite lese. Und die Rahmenbedingungen haben ja auch eben einen Einfluss auf die Qualität der Arbeit und nicht nur auf das Wohlbefinden von den ArbeiterInnen, sondern auch auf die Kinder, die in der Obhut von dieser Institution sind. Und dort würde ich mir schon ein expliziteres öffentliches Verantwortungsbewusstsein von Seiten des Kantons wünschen.
Was hält Christa Ammann denn von den Forderungen der AV?
Dazu hat sie mir Folgendes gesagt.
Das ist sicher eine Option, die es zu prüfen gilt. Eben wäre ein GAV allenfalls ein Teil einer besseren Ausgangslage oder bräuchte es einfach individuellere, genauere Überprüfungen über die Einhaltung, weil die Bereiche, die überprüft werden vom Jugendamt, das ist ja eigentlich sehr ausführlich geregelt. Aber die Frage ist ja dann über das Wie und eben verlassen Sie sich darauf, dass Institutionen, und das sind ja dann in der Regel die Institutionsleitungen, Schwierigkeiten auch wirklich melden oder eben, dass sie intern bleiben aus Angst vor Reputationsschäden oder was auch immer.
Auf die Anfrage von Christa Ammann wird der Regierungsrat innerhalb von 2 Wochen antworten. Die Situation in Kinder- und Jugendheimen wird sicher Thema in der kommenden Herbstsession.
Vielen Dank, Ursi Grimm, für die Hintergründe.
Rabe Info.
Schmelzwasser aus den Gletschern und Schneedecken ist eine der wichtigsten Wasserressourcen der Schweiz. Es sorgt unter anderem dafür, dass unsere Stauseen gut gefüllt sind und wir Strom produzieren. Wegen wenig Schnee im Winter gab es dieses Jahr auch wenig Schmelzwasser. Deshalb sind die Stauseen relativ leer. Das wirkt sich aus auf unsere Stromversorgung. Wie genau, das erklärt Hydrologe Massimiliano Zappa von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL im Beitrag von Alex Regenas.
Ich spreche mit Massimiliano Zappa per Telefon. Als erstes will ich von ihm wissen, was hat der Hitzesommer für ein Stopp? Herr Zappa weist mich gleich darauf hin, dass der Begriff Hitzesommer nicht passend ist.
Sie machen der Trockenheit gleich ein Unrecht, wenn Sie das nur als Hitzejahr betiteln. Also für mich ist eben ein Zusammenspiel zwischen Trockenheit und Hitze, weil es war schon trocken, bevor die Hitzewellen kamen.
Trocken war es schon vorher deshalb, weil im Winter wenig Schnee fiel und es deshalb wenig Schmelzwasser gab. Wir erinnern uns, viele Skigebiete mussten vergangenen Winter geschlossen bleiben oder auf Kunstschnee zurückgreifen. Im Frühling und Sommer hat es dann wenig geregnet, es folgten Hitzewellen und nun sind Natur und Böden außergewöhnlich stark ausgetrocknet.
Schmale, kleine Herdöpfel, sehr, sehr kleine Maisfelder, Niedrigwasser in den Flüssen, hohe Wassertemperaturen.
Das sind nur einige Beispiele, wie sich die Trockenheit zeigt. Trotz dieser Herausforderungen scheint die Stromversorgung bis anhin gut zu funktionieren.
Unmittelbar denke ich, es gibt keine großen Bedrohungen.
Das deshalb, weil die Solaranlagen gerade bei sonnigem Wetter zuverlässig Strom produzieren. So ist es momentan gut verkraftbar, dass nicht viel Wasserkraft produziert wird. Auch die 4 Atomkraftwerke der Schweiz liefern Strom, zum Teil jedoch nur reduziert wegen der Temperatur in den großen Flüssen, die zur Kühlung gebraucht werden.
Die große Sorge für die Wasserkraft ist aktuell dann, die Seen auf den Winter vollzukriegen, weil eben die leisten dann einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zu unserer Energiesicherheit.
Vor allem im Winter. Hydrologe Massimiliano Zappa hofft, dass es im Herbst nochmal richtig regnet, sodass die Stauseen sich doch noch füllen können. Sollte es aber doch zu Engpässen kommen mit der Stromversorgung im Winter, gibt es ja immer noch die Windenergie. Im Winter windet es mehr, das nutzen Nachbarsländer der Schweiz aus, um mit Windparks viel Strom herzustellen. Den kann die Schweiz dann einkaufen. Selber hat die Schweiz aber nur wenige Windparks. Und das wird vermutlich noch eine Weile so bleiben, meint Massimiliano Zappa.
Ich fürchte, dass es so bleiben wird, weil mit einem Wortspiel, die Windenergie hat genügend Gegenwind und der wird nicht von heute auf morgen verschwinden.
Zurück zu den Stauseen. Stauseen stauen im Sommer das Wasser an, gerade in der Zeit, in der Bauern gerne Wasser hätten, um ihre Felder zu bewässern. führt das nicht zu Nutzungskonflikten.
Auf dem Papier ist ein Nutzungskonflikt, aber ehrlich gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass man das Wasser in den alpinen Stausee effizient für die Landwirtschaft im Mittelland einsetzen kann.
Für Massimiliano Zappa ist klar, das Wasser, welches die Stauseen im Sommer behalten, wäre viel zu umständlich, um ins Mittelland zu den Bauern zu bringen. Wirkungsvoller wären sogenannte Schwammstädte, also Städte mit viel Grünflächen, die das Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und so lokal speichern können. Da geht es um Gründächer, um Entsiegelung von Asphaltflächen und generell einfach um alles, das hilft, dass Regenwasser nicht abfließt, sondern einsickert. Das sind langfristige Lösungsideen für ein langfristiges Problem. Der Umgang mit der Ressource Wasser wird sich ändern müssen, denn unser Speicher, die Gletscher, schmelzen langsam weg.
Das ist wie eine Pensionskassekonto, irgendwann hast das Maximum und dann wird angezapft Jahr für Jahr. Und die Gletscher, die hatten ihr Maximum und es wird jetzt seit Jahrzehnten dieses Wasser angezapft. Aber das Kapital ist langsam, aber sicher zum Großteil wegerodiert.
Sagt Hydrologe Massimiliano Zappa von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Dienstag, den 25. August. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Ursi Grimm und Alex Regenas. Das nächste Info morgen hier um 11 Uhr. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.